Fedi, sag mal, hast du schon mal einen Artikel für ein wissenschaftliches Fachmagazin geschrieben? Und wenn ja, wie ist es dir dabei ergangen?
Also, ich habe einen Master in Journalismus und während diesem Studium dachte ich mir die ganze Zeit, ich will jetzt endlich anfangen mit Journalismus machen und aufhören, wissenschaftlich über Journalismus nachzudenken. Aber wie schaut es denn bei dir aus, Ralf? Ich habe das für dich noch nie so nachgeschaut, aber könnte mir sehr gut vorstellen, dass du selber publiziert hast.
Du würdest in der Tat fündig werden. Also ich war tatsächlich schon mal am Verfassen eines wissenschaftlichen Artikels beteiligt. Und dieser Artikel hat quasi die Ergebnisse meiner Diplomarbeit in Physik zusammengefasst. Also so vor 25 Jahren war das schon.
Und wie lief das so? Was kam raus?
Ja, also ich will dich jetzt nicht mit den Details hier zu Tode langweilen. Was ich dir auf jeden Fall mal sagen kann, es war ganz schön mühsam, so habe ich das empfunden. Also damals dann alle relevanten Publikationen zum Thema irgendwo rauszufischen, zu finden, die dann richtig zu zitieren und den finalen Text dann auf Englisch so zu formulieren, dass der dann auch zum Abdruck freigegeben wurde. Schließlich hat es dann geklappt im Jahr 2000 im Journal Applied Optics. Und was ich mich jetzt halt manchmal so frage, Fedi, ist im Zeitalter künstlicher Intelligenz, wäre das heute nicht alles viel einfacher? Und hätte ich mit KI-Werkzeugen an meiner Seite vielleicht sogar das Zeug zum Top-Forscher gehabt?
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Und genau das ist auch die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Hat dank KI künftig jede und jeder das Zeug, Top-Forscherin und Top-Forscher zu werden? Weil, Ralf, es ist ja doch so, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, seit du deinen Abschluss gemacht hast, hat sich da ein bisschen was verändert im Wissenschaftsbetrieb.
Ja, das war ja kurz nach der Französischen Revolution in meinem Fall.
Nein, wobei ich muss ehrlich auch sagen, das geht mir ja eigentlich genauso. Also ich habe bei unserer Folge zu KI an der Uni gemerkt, dass mein Abschluss auch schon eine Weile her ist. Und ich habe bei meinem Besuch an der Uni gemerkt, huch, das Recherchieren und Lernen und die Aufgaben für Studis haben sich seitdem wirklich auch nochmal bemerkenswert verändert in vielen Bereichen. Wir packen euch den Link zu der Folge nochmal in die Shownotes. Heute hat aber Ralf Krauter, ob es in der Wissenschaft ähnlich bemerkenswerte Veränderungen gibt. Ralf, hast du schon eine Antwort auf die Frage, kann jede und jeder von uns dank KI noch eine Karriere als Top-Forscherin hinlegen?
Also Fedi, für dich gibt es bestimmt noch eine Chance, aber jetzt mal pauschaler gesprochen würde ich sagen, kann man die Frage, muss man sie mit Nein beantworten? Es gilt sicher nicht, dass KI jeden zum Top-Forscher machen kann. Bahnbrechende Forschung hat ja bislang, aber auch künftig immer mit menschlicher Intuition zu tun, also mit so einer Ahnung, welche Zusammenhänge man sich vielleicht mal genauer anschauen könnte. Da sind und werden kluge Forscher mit dem richtigen Gespür weiterhin wichtig bleiben und eine Schlüsselrolle spielen. Aber es ist in der Wissenschaft wie in vielen anderen Arbeitsfeldern auch, auf die wir in KI verstehen ja schon geschaut haben. KI-Werkzeuge sind mächtige Hilfsmittel, die Forscherinnen helfen können, ihren Job besser und effizienter zu erledigen. Und diese Entwicklung wird sich sicher weiter beschleunigen. Das heißt, Forscher, die auf KI-Assistenztools verzichten, die dürften über kurz oder lang das Nachsehen haben. Es ist also nicht so, dass dank KI jeder das Zeug zum Top-Forscher hat, aber ohne KI-Kompetenz wird es schwierig, als Wissenschaftler Karriere zu machen künftig.
Aber das finde ich ehrlich gesagt auch schon echt eine ziemlich krasse Aussage, so dass Forschende eigentlich bereit sein müssen, heutzutage sich mit KI-Systemen zu beschäftigen. Ich bin definitiv gespannt, welche Argumente du dafür gleich noch lieferst. Mhm. Aber vielleicht können wir uns erstmal so einen Überblick verschaffen. Also wie und wo kommt KI in der Wissenschaft denn heute schon überall so zum Einsatz?
Also fangen wir vielleicht mal ganz vorne an mit diesen, ich nenne es mal Leuchtturm-Anwendungen, die auch immer wieder Schlagzeilen gemacht haben, wo also künstliche Intelligenz Forschern ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also Google DeepMinds KI AlphaFold zum Beispiel ist da ein prägnantes Beispiel dafür. Also ein KI-Tool, mit dem Forscher anhand von Bausteinen eines Proteins vorhersagen können, welche Struktur es hat. Das ist ein Gamechanger für die Pharmaforschung, über den wir im Mai ja auch schon ausführlich berichtet haben. Zum anderen gibt es natürlich KI-gestützte Modelle für die Langfristwetterprognosen oder Hochwasservorhersagen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie KI also die Forschung wirklich voranbringt. Auch dazu verlinken wir nochmal Verweise in den Shownotes. vorletzte Woche zum Beispiel gab es eine spannende Geschichte. Da hat ein Team Daten des Weltraumteleskops Hubble analysiert mit Hilfe von Machine Learning Tools und es geschafft, eine ganz neue Klasse schwarzer Löcher zu entdecken in einem Sterncluster namens Omega Centauri. Auch hier also KI als Geburts-, als Entdeckungshelfer der Wissenschaft. Und letzte Woche dann zum Beispiel machte die KI von Google DeepMind Schlagzeilen, die bei der Mathe-Olympiade einen zweiten Platz belegt hat, wo man also echt knifflige Aufgaben lösen musste. Und Mathematiker verbinden damit die Hoffnung, dass ihnen KI schon bald helfen könnte, Probleme zu lösen, an denen sich Generationen ihrer Vorgänger quasi die Zähne ausgebissen haben.
Ja, oder wo ich auch sofort dran denken muss, in diese ganzen medizinischen Praxisbeispiele, also Bilderkennung mit Hautkrebs oder in der Radiologie, das sind ja auch andauernd Schlagzeilen gewesen jetzt.
All das, was wir jetzt gesagt haben, sind quasi super spannende Entwicklungen, wo KI in spezifischen Forschungsfeldern die Forschung voranbringt. Aber was ich aktuell fast noch relevanter finde und worauf wir heute mal genau gucken wollen, sind quasi übergreifende Einsatzfelder künstlicher Intelligenz, die alle Disziplinen der Wissenschaft betreffen und damit quasi das Wesen der Wissenschaft als solches verändern. Also nicht nur punktuell, sondern systemisch.
Hast du da ein paar Beispiele mitgebracht?
Auf jeden Fall. Also wir werden gleich mal drüber sprechen. KI-Systeme dienen zunehmend als Recherchetool, um den aktuellen Stand des Wissens in einem Fachgebiet zusammenzufassen und zu kondensieren. Zweitens, KI-Systeme helfen immer öfter beim Auswerten von Daten, weil sie eben Muster erkennen, die Menschen teils verborgen bleiben. Drittens, KI-Systeme dienen Forschern immer häufiger als intellektuelle Sparringspartner, um Fragestellen und Argumente zu schärfen. Und viertens und sehr wichtig, KI-Systeme helfen beim Schreiben von Fachartikeln immer öfter, also beim zentralen Output, an dem Wissenschaftler letztlich gemessen werden.
Vielleicht starten wir mal bei dem letzten Punkt. Der macht mich auch ehrlich gesagt manchmal ein bisschen aufgeregt und wütend. Es gibt diesen Spruch, publish or perish. Du kannst heutzutage einfach die beste Forscherin oder der beste Forscher der Welt sein, aber wenn es dir nicht gelingt zu publizieren, dann wirst du oft kaum ernst genommen. Und ich finde das krass, weil es ist auch häufig kritisiert, dass es diese Impact Factors gibt oder Journal Impact Factor heißt es. Da gibt es dann eben ein Ranking, welche WissenschaftlerInnen am meisten zitiert wurden oder am meisten publizieren, oder noch härter ist dieser H-Index, H-Index, der vereint so die häufig zitiertesten Publikationen. Das ist so die Währung und es sagt erstmal überhaupt nichts über die Qualität einer Arbeit aus und das finde ich irgendwie krass. Aber es ist halt natürlich trotzdem irgendwie so eine Möglichkeit, um Forschende zu ranken und es ist super wichtig, auch strategisch dann zu publizieren. Ich habe auch FreundInnen, die in dem Bereich arbeiten und dann wirklich schauen müssen, dass bevor sie sich auf eine Stelle bewerben, dass sie in einem renommierten Paper dann irgendwie an der richtigen Stelle ihren Namen stehen haben und das Ganze rechtzeitig rauskommt. Also es ist einfach, ja, finde ich krass, dieses ganze Business. Ich verstehe, dass es das auch irgendwo braucht, aber ich frage mich schon, gerade für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so eine Stärke im wissenschaftlichen Schreiben haben oder die nicht so gut klarkommen mit dem Publikationsprozess, kann KI denen vielleicht ein bisschen helfen, unter die Arme greifen?
Also dieses zentrale Versprechen ist auf jeden Fall da, dass also solche modernen KI-Systeme helfen können, Fachartikel schneller und besser zu schreiben. Und wie realistisch das ist durchaus kontrovers diskutiert. Wie groß die Effekte sein könnten und was es bringen könnte, darüber habe ich gesprochen mit Doris Wessels. Die ist studierte Mathematikerin und Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel und hat sich seit Jahren intensiv damit befasst, wie künstliche Intelligenz Forschung und Lehre an den Hochschulen verändert. Und Doris Wessels sagte mir, also beim Verfassen wissenschaftlicher Texte ist das Potenzial zur Effizienzsteigerung wirklich groß.
Das hat auch eine MIT-Studie schon im letzten Jahr gezeigt. Der Einsatz gerade bei Schreibaufgaben, und das ist ja etwas, was wir als Wissensarbeitende sehr intensiv machen, kann man durchaus Effizienzsteigerungen oder Zeitersparnis um 40% erwarten. Also es gibt unterschiedliche Studien, aber es sind einfach deutliche Effizienzsteigerungen. Und wenn man diese Tools kompetent einsetzt, sind es nicht nur Zeitersparnisse, sondern es sind auch Qualitätssteigerungen, auch im zweistelligen Prozentsatz möglich.
Also Doris Wessel spricht hier in dem Fall über den Einsatz von Sprachmodellen wie also GPT, Gemini, Claude in all ihren Varianten. Und ja, bei den eben gehörten Vorteilen dieser Effizienzsteigerung, die da im Raum steht, ist es natürlich auch überhaupt keine Überraschung, dass viele Forscher das einfach mal ausprobieren und gucken, wie das ihnen helfen kann. Es gab eine Nature-Umfrage vom Oktober 2023, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Da sagte ein Drittel aller befragten Postdocs, wir nutzen ChatGPT und Co., um Texte zu erzeugen, zu verfeinern, aber auch um uns die Ergebnisse von Literaturrecherchen anzeigen zu lassen oder Quellensuchen zu vereinfachen.
Ich finde es ehrlich gesagt krass. Also ein Drittel.
Das ist eine Menge, ne?
Ja. Wir müssen auch nochmal über Implikationen reden, aber vielleicht müssen wir auch trotzdem nochmal erstmal ein, zwei Schritte zurückgehen, weil vor dem Schreibprozess gibt es ja noch ein paar andere Schritte, vor allem recherchieren und Daten sammeln. Mhm. Vielleicht beginnen wir mal mit der Recherche am Anfang, also die Phase, wo man sich erstmal so einen Überblick verschafft, was andere so zu dem Thema vielleicht schon veröffentlicht haben, welche Methoden es so gibt und welche Ergebnisse man zitieren könnte. Gibt es denn da eine KI Anwendung, die mir vielleicht schon einen Überblick zu einem bestimmten Forschungsthema geben könnte?
Ja, also für diese Literatur- und Quellensuche, die wirklich ganz oft am Anfang einer wissenschaftlichen Arbeit oder auch eines Artikels steht, gibt es inzwischen wirklich eine ganze Reihe von solchen KI-basierten Suchwerkzeugen fürs wissenschaftliche Publizieren. Fachleute sprechen davon sogenannten Digital Research Assistants, also eine Art digitaler Forschungsassistent. Und wenn man so will, sind die quasi eine Kreuzung von Suchmaschinen für wissenschaftliche Literatur, die es ja schon lange gibt, also zum Beispiel Google Scholar oder ResearchGate. Und die werden gekreuzt mit Sprachmodellen wie GPT. Und die Tools, die dabei rauskommen, heißen dann Consensus, Scholar AI, SciSpace oder Semantic Scholar. Und machen sie eben möglich, sehr intuitiv mit simplen Sprachbefehlen sehr schnell relevante wissenschaftliche Literatur zu bestimmten Themenfeldern zu finden und wichtige Infos daraus zu extrahieren. Und Doris Wessels, die Professorin für Wirtschaftsinformatik aus Kiel, die wir vorhin schon gehört haben, die nutzt zum Beispiel Consensus regelmäßig und sagt, das ist eine echte Unterstützung bei der Arbeit.
Man gibt halt eine Frage ein, ein Forschungsthema in natürlicher Sprache und bekommt dann eben Quellen dargeboten, in dem Fall aus einem Pool von ungefähr 200 Millionen Dokumenten und hat schon mal einen guten Einstieg in dieses Thema. Das bedeutet eben nicht, dass man diese ganzen Literaturquellen und so weiter nicht lesen sollte, aber man bekommt schon mal so einen ersten Eindruck, man bekommt einen Abstract, man bekommt eine kleine Zusammenfassung, eine Übersicht, wie stark auch diese Literaturquellen genutzt werden. Also es ist schon eine starke Unterstützung und eine Effizienzsteigerung, die man bei dem Einsatz dieser Tools erfährt.
Und Feli, als ich das gehört habe, muss ich sagen, naja, also sowas hätte ich mir beim Schreiben meines ersten und einzigen Fachartikels natürlich auch gewünscht, so einen Digital Research Assistant, der mir ja diese doch irgendwie lästige Routinearbeit der Literaturrecherche abnimmt, mir gleich das Wichtigste von Artikeln, die spannend sind, zusammenfasst und dann gleich noch zitierfähige Passagen draus liefert. Tolle Sache, gab's damals aber leider noch nicht.
Aber wie verbreitet ist das denn inzwischen? Also gibt es da schon belastbare Zahlen und wie viele Menschen nutzen das? Wie oft ist KI sozusagen schon Co-Autor?
Also es gibt inzwischen einige Studien zum Thema, die alle eines belegen. Also der Vormarsch großer Sprachmodelle revolutioniert das wissenschaftliche Publizieren gerade. Eine ziemlich umfassende Analyse haben Forscher der Uni Tübingen vor 4 Wochen vorgelegt auf dem Preprint-Server Archive. Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Und die haben die Abstracts, also diese Kurzzusammenfassung von 14 Millionen Artikeln in der Medizindatenbank PubMed untersucht, die zwischen 2010 und 2024 erschienen sind und kam zu dem Schluss, über 10% aller Abstracts in dieser Datenbank, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, wurden mit KI-Textgeneratoren verfasst oder zumindest bearbeitet.
Und es wird ja auch immer wieder diskutiert, irgendwie gibt es so eine Möglichkeit, ein Wasserzeichen einzubauen. Kann man irgendwie sagen, das ist sicher KI generiert und das nicht? Also wie wissen das die AutorInnen dieser Studie jetzt genau?
Also solche digitalen Wasserzeichen, die du ansprichst, gibt es bisher noch nicht. Es ist auch unklar, ob es die jemals geben wird. Was die Forscher gemacht haben, in Ermangelung, ganz klare Indikatoren, sie haben Detektivarbeit betrieben. Sie haben einfach zunächst geschaut, welche Vokabeln kommen eigentlich normalerweise regelmäßig in solchen wissenschaftlichen Publikationen vor. Und sie haben festgestellt, da hat sich in den vergangenen 2 Jahren auffällig was verändert, also seit der Einführung von ChatGPT und Co. Es hat sich nämlich die Verwendung sogenannter Style Words, die also typisch für den Output von bestimmten Chatbots sind, sprunghaft vergrößert.
Erkennst du so ein paar Style Words? Was gibt's da so?
Ja, die werden natürlich in der Publikation gelistet, worauf die Forscher dann geguckt haben. Also es sind so englische Vokabeln wie to delve, also etwas ergründen, tief eintauchen. So ein Begriff wie realm, Also der Bereich, das Fachgebiet, ist so eine Adjektiv wie intricate, was kompliziert heißt. Pivotal, das heißt zentral und ausschlaggebend. Also sind so ein paar Vokabeln, ist man in der Summe, glaube ich, rund 20, auf die sie geschaut haben und eben festgestellt haben, da haben sich Häufigkeiten des Auftauchens wirklich massiv verschoben seit Ende 2022.
Okay, also all diese Worte kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich die zumindest in meinem Schulenglisch so gängig verwendet hätte.
Der Witz ist jetzt, also Sprachmodelle wie GPT haben ja durch Füttern mit wissenschaftlichen Texten auch gelernt, dass eben genau diese ein bisschen exotischen Vokabeln in diesem Kontext Wissenschaft häufiger auftreten und liefern deswegen entsprechende Textausgaben, wenn man sie bittet, einen wissenschaftlichen Text zu verfassen. Also, dass diese wissenschaftlich seriöser klingenden Synonyme immer häufiger auftauchen in solchen Texten, werden die Forscher deswegen als Smoking Gun, dass Chatbots tatsächlich Co-Autoren waren. Und am höchsten war der gemessene KI-Verdachtsanteil übrigens bei chinesischen Autoren von IT-Fachzeitschriften und betrug dort sage und schreibe 35%.
Dass das im IT-Bereich passiert, passt in mein Weltbild, würde ich sagen.
Genau. Um das nochmal abzurunden, also die Studie der Tübinger ist nicht die einzige. Im April ist eine Studie mit ähnlicher Methodik erschienen, durchgeführt von Datenwissenschaftlern der Uni Stanford. Auch die kamen zu dem Schluss, der Anteil KI-generierter Texte steigt seit 2020 stark an. Am steilsten in der Informatik, wo inzwischen jeder fünfte Satz von KI erzeugt oder wesentlich verändert wurde.
Also ich finde das gar nicht so schlimm, jetzt erstmal auf diesem ersten Eindruck basierend, weil ich sehe schon auch das Problem, dass die Forschungswelt extrem westlich geprägt ist und Forschung von WissenschaftlerInnen aus so südamerikanischen oder afrikanischen oder auch asiatischen Ländern eben oft unterrepräsentiert ist, und diese Perspektiven könnten unsere Wissenschaftswelt, glaube ich, extrem bereichern. Und wenn jetzt KI-Textgeneratoren wie eben ChatGPT jetzt dazu führen, dass weltweit mehr Menschen allein so sprachlich eben geringere Hürden haben, ihre Arbeit dann auch bei größeren, einflussreicheren Magazinen im englischsprachigen Raum wie Nature und Science und Co. eben einzureichen, dann ist das, glaube ich, erstmal ein positiver Schritt, oder? Für so Zugänglichkeit von Forschung.
Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also solange es nur um einen, sag mal, fluffig formulierten englischen Abstract geht, der quasi meine Chancen bei einem Top-Journal zu landen erhöht, hat da sicher keiner was dagegen. Die Frage ist aber natürlich, wenn sich viele beim Abstract von künstlicher Intelligenz helfen lassen, wie sicher kann man dann eigentlich noch sein, dass nicht auch der Rest des Fachartikels vielleicht von KI generiert wurde und womöglich fehlerhaft oder sogar frei erfunden ist? Und wenn dieser Verdacht immer öfter im Raum steht, dann untergräbt das natürlich langfristig das Fundament und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft.
Ja, das Horrorszenario wäre dann wahrscheinlich sowas wie: eine umstrittene medizinische Behandlungsmethode wird von einer komplett frei erfundenen Studie irgendwie unterstützt und darin wird dann irgendwas für eindeutig wirksam erklärt, was gar nicht wirksam ist. Wenn dieser Artikel dann dank ChatGPT noch so irgendwie super wissenschaftlich klingt, dass er dann eben ernst genommen und irgendwie auch veröffentlicht wird, das könnte dann natürlich auch ein Riesenproblem sein. Ist so ein Szenario denn reale Gefahr?
Sehr real und mit sehr gravierenden Folgen und leider überhaupt keine Zukunftsmusik, sondern heute schon Alltag. Man spricht da von sogenannten Fake-Publikationen, deren Inhalte frei erfunden oder bewusst gefälscht wurden, etwa um vermeintlichen Nutzen eines chinesischen Naturheilmittels zu belegen. Und wir reden hier nicht über Einzelfälle, sondern über eine ganze Industrie. Sogenannte Paper Mills, also Fälschungsagenturen, die damit Geld verdienen, Schrott zu veröffentlichen. Professor Bernhard Sabel von der Uni Magdeburg, der befasst sich seit Jahren damit und bezifferte den wirtschaftlichen Schaden gegenüber dem Magazin Forschung und Lehre kürzlich mit über 10 Milliarden Euro pro Jahr durch solche Fake-Publikationen. Also eine krasse Summe. Und ja. Doris Wessels, die habe ich auf diese Zahl angesprochen, sagte mir, vermutlich nur die Spitze des Eisbergs.
Ich glaube, die Zahl, die ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu niedrig gegriffen, wenn man sich diese wirtschaftlichen Auswirkungen, aber auch die gesellschaftlichen Auswirkungen vor Augen führt. Denn in dem Fall, also wenn wir glauben, dass so Naturheilmittel viel wirkungsvoller sind als andere Arzneimittel und die werden dann vom Markt verdrängt durch solche Fake-Geschichten, dann ist das für uns alle eine ganz tragische und auch gefährliche Entwicklung.
Den Analysen von Bernhard Sabel zufolge sind von den rund 4 Millionen wissenschaftlichen Fachartikeln, die jedes Jahr veröffentlicht werden, schätzungsweise 11% Fakes, also über 400.000.
Das ist so krass, ey.
Ja. Und die Autoren, die für diese Fake-Artikel bezahlen bei den Paper Mills, also diesen Fälschungsverlagen, die kommen vor allem aus China und Indien und wollen damit ihre Publikationsliste aufbessern, um ihre Karrierechancen wiederum zu steigern. Jetzt ist natürlich so, bei renommierten Fachjournalen kann man mit solchem Schrott kaum landen. Da gibt es ja Qualitätssicherungen in Form eines Peer-Review-Prozesses. Der Punkt ist aber, dank KI werden eben auch die Fake-Veröffentlichungen immer besser und es wird selbst für Profis immer schwieriger, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und man muss auch sagen, es gibt Beispiele, wo selbst bei seriösen Wissenschaftsverlagen wirklich peinliche Dinge dieser Art durch die Qualitätskontrolle gerutscht sind.
Okay, die würde ich jetzt natürlich sehr gerne hören, die peinlichen Beispiele.
Ja, ein besonders krasses hat Anfang des Jahres ein bisschen für Wirbel gesorgt. Eine Publikation im Fachblatt Frontiers in Cell and Developmental Biology. Das war ein Artikel über spermaerzeugende Stammzellen bei Ratten. Der war mit zwei Grafiken illustriert, die offensichtlich mit KI generiert waren, nämlich mit dem Bildgenerator Midjourney. Eine Grafik zeigte eine Ratte mit tennisballgroßen Hoden und einem Riesenpenis. Das ist völlig offensichtlich, dass das totaler Quatsch war, aber es ist keinem der Gutachter aufgefallen. Aber das zeigt, die wissenschaftsinterne Qualitätsprüfung, die stößt an Grenzen. Wegen der schieren Menge an Artikeln, aber auch, weil eben jene, die täuschen wollen, immer dreister werden. Denn neben KI-generierten Texten und Bildern gibt es in solchen Fake-Publikationen auch immer öfter gefälschte Daten, hat mir Doris Wessels erklärt.
Je nachdem, welches Ziel ich ganz gerne erreichen möchte mit meiner Publikation, produziere ich sozusagen meine Daten zielgenau für diesen Verwendungszweck, den ich dort habe. Es ist also ein Fake von vorne bis hinten, der beliebig manipulativ und destruktiv auch ist. Und das ist ein sehr großes Problem.
Also Fede, wenn wir hier mal vorläufig Fazit ziehen, müssen wir konstatieren, also der Vormarsch künstlicher Intelligenz in der Wissenschaft ist nicht zu stoppen. Die Verlockungen sind einfach sehr groß. KI kann Forschern auch tatsächlich auf vielfältige Weise helfen, ihren Job effizienter und besser zu machen. Sie wird uns künftig sicher auch immer öfter auf völlig neue Ideen bringen und zunehmend auch selbstständig Experimente durchführen, zum Beispiel in Form von Robo-Wissenschaftlern in automatisierten Labors. Auch das ist keine Zukunftsmusik mehr, wurde 2020 unter anderem schon an der Uni Liverpool demonstriert. Also all das steht auf der Habenseite von KI in der Wissenschaft. Aber, und jetzt kommen wir nochmal zur anderen Seite der Medaille, dieselben KI-Werkzeuge, die die Forschung voranbringen können, können eben leider auch von Betrügern genutzt werden, um das Fundament der Wissenschaft von innen quasi auszuhöhlen.
Ja, es geht immer um dieses Gleichgewicht, habe ich das Gefühl. Also wir nutzen einerseits die Chancen, die diese Technologie bietet, aber wir sollten natürlich auch versuchen, dass eben das Risiko für Missbrauch so gering wie möglich gehalten wird. Gibt es denn da schon konkrete Ansätze in dem Bereich?
Also es gibt Fachleute, die sich Gedanken machen und auch verschiedene Handlungsoptionen auf den Tisch gelegt haben. Also wichtig wäre zum Beispiel erstens, dass Forscher bei ihrer Arbeit immer transparent machen und machen müssen, welche Form von KI-Support sie denn verwendet haben und wozu. Große Wissenschaftsverlage wie zum Beispiel Elsevier haben schon entsprechende Disclaimer, wo Autorinnen also diese Transparenz zusichern müssen, wenn sie Artikel publizieren. Aber zu kontrollieren, ob das auch wirklich alle tun, ist natürlich praktisch unmöglich. Denn bei KI-generierten Texten, Bildern und Daten wird es ja immer auch wieder Wege geben, KI-Detektoren auszutricksen. Also diese Hoffnung, dass KI-Werkzeuge uns helfen könnten, die Suppe auszulöffeln, die sie uns eingebrockt haben, das ist auch in der Wissenschaft eine Illusion. Eine zweite Maßnahme, die deshalb diskutiert und gefordert wird, wäre deshalb, Forschungsbetrug juristisch stärker zu belangen. Denn der fällt bisher nicht mal unter Strafrecht, gilt also quasi als Kavaliersdelikt sozusagen. Und das muss sich natürlich ändern.
Boah, das klingt auch einfach echt nach einer riesigen Aufgabe. Also müsste ja dann weltweit einfach durchgesetzt werden, dass überall eben dann möglichst einheitliche Rechtsprechung dazu existiert, dass sowas dann irgendwie funktioniert, oder?
Hast du recht, da müsste dann wirklich dicke Bretter bohren. Niederschwelliger wäre was anderes machbar. Ein dritter Baustein könnte nämlich eine unabhängige Prüfstelle sein, wo also die Qualität wissenschaftlicher Publikationen von einer Art Wissenschafts-TÜV immer wieder geprüft wird, der den Verlagen auf die Finger klopft, wenn die eben ihre Kontrollmechanismen nicht richtig anwenden. Ein vierter Punkt könnte sein, ganz wichtig, die Wissenschaft muss alternative Kriterien finden, um die Leistung von Forscherinnen und Forschern zu bewerten. Also ob ich eine Professur bekomme oder nicht, darf nicht davon abhängen, ob ich mindestens 10 Publikationen als Postdoc rausgehauen habe, vereinfacht gesagt. Weil dann eben auch die Versuchung wegfallen würde, mit KI als Forschungsassistent oder Ghostwriter einen irrelevantes Paper nach dem anderen rauszuhauen. Dass man da umsteuern muss, ist in der Scientific Community eigentlich schon lange bekannt. Mögliche Maßnahmen werden auch schon seit Jahren diskutiert. Mein Gefühl ist aber, durch den Vormarsch von künstlicher Intelligenz in der Wissenschaft, jetzt läuft den Forschern so ein bisschen die Zeit davon. Sie müssen jetzt wirklich schnell Antworten finden, um die Integrität und Glaubwürdigkeit der Wissenschaft auch im KI-Zeitalter zu sichern.
Okay, also ich nehme mal mit, künstliche Intelligenz krempelt den Forschungsbetrieb gerade ordentlich um und es gibt da auch eine Menge Missbrauchspotenzial. Aber ich sehe auch die Chancen. Also das Wissenschaftssystem ist alles andere als perfekt und fair. Und wie du sagst, vielleicht kann KI auch dazu beitragen, dass die Kompetenz von Forschenden nicht nur fast ausschließlich an ihren Publikationslisten gemessen wird. Das wäre ja eine Verbesserung. Ralf, mich würde jetzt dein Fazit auch noch interessieren, aber vorher wüsste ich jetzt noch gern, worum ging es denn genau in dem Fachartikel, von dem du am Anfang erzählt hast?
Ich mache es ganz kurz. Es war ein laserbasiertes Messgerät, mit dem sich Biomoleküle wie Antikörper und Hormone in einer wässrigen Lösung in winzigen Konzentrationen nachweisen lassen sollten. Das Ergebnis war ein mikrowellengroßes Gerät von mir in meiner Diplomarbeit mitentwickelt. Und dessen Aufbau und die ersten Messungen damit, die wurden also dann tatsächlich im Jahr 2000 in Applied Optics beschrieben.
Okay, das klingt faszinierend. Ich habe wirklich direkt irgendwie so an so Anwendungsbereich wie so Abwasseranalysen gedacht.
Ja, also du bist da auf dem richtigen Dampfer. Also der Hintergrund damals waren wirklich so chipbasierte Schnelltests von Blutproben in der Arztpraxis. Das war die Idee, zum Beispiel auf Hormone und Antikörper. Und solche chipbasierten Bioanalytik-Plattformen, die kommen heute an ganz vielen Stellen zum Einsatz. Zum Beispiel auch in der Abwasseranalytik, setzen aber zum Teil auf ein bisschen eine andere Technologie. Aber immerhin laut Semantic Scholar wurde der Artikel, an dem ich beteiligt war, 89 Mal zitiert.
Oh, wow. Nicht schlecht, okay.
Und immerhin zwei Publikationen wurden als highly influential gelistet. Also für ein Erstlingswerk doch gar nicht so schlecht.
Ja, wirklich nicht schlecht. Aber stattdessen jetzt vielleicht nochmal, was dein Fazit für die Folge heute ist. Also was würdest du jetzt nach deinen Recherchen sagen? Hättest du mit den heute verfügbaren KI-Werkzeugen das Zeug zum Top-Forscher gehabt?
Schwer zu sagen, aber ein bisschen neidisch bin ich ehrlich gesagt schon, denn OpenAI hat ja kürzlich angekündigt, das Sprachmodell GPT-5, das nächstes Jahr rauskommen soll, wird in vielen Bereichen die Problemlösefähigkeit eines Doktoranden erreichen. Und mit solchen analytischen Kompetenzen an meiner Seite vielleicht wäre mir der Weg vom Diplom zur Doktorarbeit dann viel weniger steinig erschienen, als das damals war und ich wäre am Ball geblieben, wer weiß. Aber ja, für den Nobelpreis hätte es sicher nicht gereicht. Ich kann ganz hartnäckig sein und mich an Problemen festbeißen, aber als Experimentalphysiker im Speziellen muss man schon auch viele Rückschläge wegstecken. Und dafür fehlte mir dann manchmal einfach die Geduld.
Ja, auch hundertprozentig einer der Gründe, warum ich Forschung dann nie wirklich in Betracht gezogen hätte.
Ganz entscheidend aus meiner Sicht bleibt auf jeden Fall KI-Assistenten hin oder her. Es werden bis auf Weiteres immer Menschen sein, die bewerten müssen, welche Vorschläge, Ideen, Ergebnisse von KI-Systemen sinnvoll sind und die Wissenschaft voranbringen und welche Nonsens oder Quatsch. Und dafür brauchen wir eben Wissenschaftler, die geschult und geübt sind im Umgang mit diesen Werkzeugen und ihre Potenziale und Grenzen kennen und einschätzen können. Also ich würde sagen, die Top-Forscher von morgen, das werden Leute sein, die all das auf dem Kasten haben.
Okay, sehr gut. Ralf, ich danke dir für die Recherche. Und ich danke euch, die ihr zuhört, für die Mails. Wir haben wundervolle Rückmeldungen zur Jubiläumsfolge letzte Woche erhalten. Und wie immer könnt ihr auch zu dieser Folge euer Feedback an uns schicken, und zwar an kiverstehen@deutschlandfunk.de. Und für die nächste Folge, da darf ich wieder recherchieren. Ich war nämlich schon unterwegs diese Woche in Berlin an der Charité und habe mich da mit 4 Chirurgen und einem Maschinenbauer und Datenwissenschaftler getroffen. Und die haben mir gezeigt, wie viel KI schon im OP-Saal zum Einsatz kommt. Das ist wirklich ein spannendes Feld, sehr innovatives Feld. Also ihr dürft gespannt sein.
Klingt super spannend.
Ja, ja, da bin ich mit Carina dann wieder im Studio. Und wenn ihr nicht eine ganze Woche auf die nächste KI-Verstehen-Folge warten wollt, hätte ich noch eine andere Hörempfehlung für euch. Und zwar passend zur heutigen Folge geht es um KI und Sprache. Aber weniger um klassische Sprachmodelle, sondern vielmehr um KI, die Sprache entschlüsseln kann. Eine sehr, sehr spannende Folge Wissenschaft im Brennpunkt kam gerade raus. Da habe ich zum Beispiel gelernt, dass in den Museen der Welt gerade schätzungsweise 500.000 Tontafeln mit babylonischer Keilschrift schlummern, die noch niemand entziffert hat. Und ihr dürft dreimal raten, was und wer jetzt vielleicht entziffern kann. Es ist KI, Spoiler. Also den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir sagen jetzt vielen Dank und tschüss und bis bald hoffentlich.
Sedi, danke, dir hat Spaß gemacht. Ciao.
Tschüss.